Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
Dieser Vorstoß von FDP-Chef Lindner, der hat für Furore gesorgt. Wir müssen wieder Lust auf Überstunden bekommen, hat er bei einem Treffen des Internationalen Währungsfonds in Washington vor gut einer Woche gesagt. Damit aber nicht genug. Er will auch die Rente mit 63 streichen und das ist Teil eines Plans, den der FDP-Parteitag gestern beschlossen hat, keine neuen Sozialleistungen mehr auflegen und noch einmal ans Bürgergeld ran. Die Koalitionspartner schütteln den Kopf. Die Opposition freut sich, dass es in der Ampel wieder einmal knirscht. Hören wir jetzt ein paar Stimmen dazu. Los geht's natürlich mit Finanzminister Lindner, danach die Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl Bali, CDU-Chef Merz, FDP-Vize Vogel und SPD-Co-Chef Klingbeil.
Das Arbeitsvolumen in Deutschland ist zu gering. Deshalb müssen wir zum Beispiel ungewollte Teilzeit, weil es keine Kinderbetreuung gibt, überwinden. Wir müssen Anreize setzen, auch in Vollzeit zu gehen. Anreize setzen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und auch Lust machen auf die Überstunde.
Zu diesem Wirtschaftspapier, was ja eigentlich eher ein Anti-Sozialpapier ist oder wie man das nennen will. Also für uns ist verbindlich der Koalitionsvertrag und das wird auch so bleiben.
Sind das Provokationen, um die Koalition irgendwann an den Rand des Scheiterns zu bringen? Oder sind das ernstzunehmende Korrekturversuche in der Wirtschaftspolitik der ganzen Bundesregierung?
Es geht uns darüber hinaus darum, in der Tat, dass wir die Rente zukunftsfit machen. Denn es kann ja nicht sein, dass wir immer mehr Geld für die Rente ausgeben und gleichzeitig das Rentenniveau immer weiter sinkt.
Wenn wir eine Wirtschaftsstabilisierung in diesem Land wollen, wenn wir da vorankommen wollen, dann darf doch das Erste, was uns einfällt, nicht sein, dass wir jetzt auf einmal Renten kürzen. Für die Frage der Rentenkürzung gibt es vielleicht auf FDP-Parteitagen eine Mehrheit, aber ganz sicherlich nicht in einer Regierung mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler.
Nicht mit uns, so SPD-Chef Klingbeil. Und ganz Unrecht hat er vermutlich nicht, dass das heiß diskutierte Papier ein bisschen was mit PR zu tun haben könnte. Die FDP braucht Aufmerksamkeit, um bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Das Schielen auf Wählerstimmen ist das eine. Das andere ist aber die nüchterne Frage, haben die Liberalen recht? Müssen wir unsere Haltung zur Arbeit zu Überstunden überdenken, damit der Wirtschaftsmotor wieder anspringt? Denn, das ist unbestritten, die Wolken am Konjunkturhimmel, die verziehen sich nur langsam. Unser Thema heute, mehr Überstunden und später in Rente, bringt dieser FDP-Plan die Wirtschaft wieder in Schwung. Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Noch einmal 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Alexander Junkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten, ist uns zugeschaltet. Herr Junkunz, hat die FDP recht, wenn sie sagt, wir müssen mehr arbeiten?
Man muss es differenziert sehen. Also es gibt ja verschiedene Statistiken, die sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. Zum einen ist das Arbeitsvolumen insgesamt in Deutschland gestiegen, aber die Zahl der Köpfe ist auch gestiegen. Also es arbeiten mehr Menschen, aber die arbeiten im Schnitt weniger. Also das klingt zunächst mal verwirrend. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit pro Beschäftigten ist gesunken. Die Gesamtarbeitszeit in Deutschland ist gestiegen. Man kann natürlich sagen, wir müssen mehr arbeiten, weil wir im Vergleich zu anderen Ländern zurückgefallen sind, auch was das Wirtschaftsranking angeht. Da hat ja Lindner auf dem Parteitag Zahlen genannt. Wir sind von Platz 6 auf Platz 22 abgerutscht. Also dass sich etwas tun muss, ich glaube, das haben alle Ampelparteien erkannt. Es ist halt nur die Frage, welche Konsequenzen man zieht. Und der Verweis auf den Koalitionsvertrag, der vorhin gefallen ist von Frau Barley, der trifft natürlich zu. Da sind andere Dinge vereinbart. Das lässt sich nicht so leicht ändern. Und da ist schon viel Wahlkampf, legitimer Wahlkampf natürlich im Hintergrund bei der FDP, die ihr Profil schärfen muss, aber auch genau weiß, und das ist die Sackgasse, dass sie verschiedene Dinge nicht durchsetzen kann und die Koalition aufkündigen, ist meines Erachtens auch keine tragfähige Option.
Ist denn die Forderung, dass wir mehr arbeiten müssen, mehr Menschen in Arbeit bringen müssen, ist das denn der Schlüssel für eine Wirtschaftswende, so wie es die FDP sagt?
Es ist eine Stellschraube von vielen. Das ist ein 12-Punkte-Papier, was die FDP vorgelegt hat. Da sind andere Punkte auch dabei, die kann man alle diskutieren. Ob die längere Arbeitszeit an sich viel hilft, sie könnte helfen, wahrscheinlich schon, auch was den Blick auf die Sozialversicherungen angeht. Aber da gibt es viele andere Stellschrauben und ein Gesamtpaket wäre da sicherlich sinnvoller. Man muss ja auch den Trend sehen hin zur verkürzten Arbeitszeit. Viele junge Leute, die rechnen schon fest mit der Vier-Tage-Woche, da kann man drüber staunen. Aber das ist ein Trend, der angesichts des Marktes, Arbeitnehmer haben viel bessere Chancen als vor einigen Jahren, einfach wahrscheinlich schwer aus der Welt zu bringen ist.
Um das abzurunden, diesen 12-Punkte-Plan, über den wir sprechen, da steht ja nicht nur was drin zu längeren Arbeitszeiten. Ja. Was sind denn da noch die zentralen Punkte aus Ihrer Sicht?
Also es geht um Bürokratieabbau, das Dauerthema, wo immer viel geredet und wenig getan wird. Bürgergeld ist schon erwähnt worden, wo die FDP ja auch Kürzungen vorschlägt. Dieses Moratorium für Sozialleistungen, also keine neuen Sozialleistungen, die ja meines Wissens auch nicht mehr geplant sind in dieser Legislaturperiode. Die Überstunden sind erwähnt worden, die steuerlichen Anreize und viele andere Punkte. Solidaritätszuschlag soll abgeschafft werden, was viele sehr Wohlhabende und auch Firmen entlasten würde. Abschreibungserleichterungen und die erneuerbaren Energien sollen nicht mehr gefördert werden. Also ein 12-Punkte-Konzept mit vielen Dingen, über die zu diskutieren lohnt, aber die bei den Koalitionspartnern oft auf Ablehnung stoßen.
Also diskutieren wir jetzt auch heute in dieser Stunde über einen zentralen Bereich aus diesem 12-Punkte-Papier, nämlich das Thema Arbeiten und Überstunden. Unser Thema mehr Überstunden und später in Rente bringt dieser FDP-Plan die Wirtschaft wieder in Schwung. Josef Trog aus Bamberg ist der erste Hörer bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Trog.
Ja, grüß Gott, guten Morgen.
Müssen wir wieder mehr arbeiten?
Ja.
Ja, klare Antwort. Warum?
Ganz einfach, wenn wir uns mit der Schweiz vergleichen, dann schauen wir traurig aus. Ich bin etwas älteres Semester und vor 50 Jahren, als damals die ersten Gastarbeiter auf die Baustellen kamen, hatte ich schon gesagt, wenn wir bei unseren Leuten die Überstunden steuerfrei machen und die Sozialleistungen auf 50% reduzieren, arbeiten die Leute länger. Ich musste immer Freitagnachmittag dann anhören, wenn die Leute gegangen sind. Wenn ich jetzt von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag arbeite, bis Samstagabend, verdiene ich netto genauso viel, vielleicht sogar noch mehr, als die viereinhalb oder fünf Tage da in der Woche auf der Baustelle. Und das war damals schon viele, der wurde immer wieder genannt. Und wenn wir die Arbeitszeit auf 40 Stunden wieder erhöhen würden, hätten wir allein ca. 12% mehr Arbeitsleistung. Und rechnen Sie das mal in Angestelltenarbeiter um.
Also ein Plädoyer für 40 Stunden Woche. Jetzt Ihre Haltung zur Rente?
Differenziert, ja. Ich habe also praktisch mein Studium selber verdient und dann später öfters mal umgebaut. Wie die ganzen Arbeiten auf den Baustellen und in manchen Berufen, ich nenne mal nur zwei, zum Beispiel Plasterer, Dachdecker und Gerüstbauer selber gemacht hat, der muss dann sagen, die Rente mit 63 ist für diese Leute gerechtfertigt, aber nicht für jemand, der im Büro sitzt und dann ein Blättler von links nach rechts legt. Also da müsste man differenzieren, denn es gibt schwere Berufe, die kann man dann ab einem gewissen Alter nicht mehr vollumfänglich ausführen.
Herr Jungkunz, Ihrer Meinung, Rente mit 63, teilen Sie die Ansicht von Herrn Trog, man muss da differenzieren?
Da muss man auf jeden Fall differenzieren, welche Tätigkeit ausgeübt worden ist. Viele sind schon vor 63 nicht mehr wirklich arbeitsfähig, wenn sie schwere körperliche Berufe hatten. Andere können durchaus länger arbeiten und wollen diese auch. Also ich glaube, da muss der Weg hin zu möglichst flexiblen Lösungen gehen, wer länger arbeiten möchte, auch als über 67 hinaus. Ich glaube, diesen Weg wird man nicht mehr versperren können, aufgrund der Tatsache, dass es einfach immer weniger Fachkräfte gibt und wir wahrscheinlich jeden Kopf brauchen werden und dankbar sein müssen, wenn er länger arbeiten will.
Herr Trog, zum Abschluss sagen, das Märchen vom fleißigen Deutschen ist seit 20 Jahren vorbei. Und ich glaube, ich kann es beurteilen, ich habe ein langes Berufsleben hinter mir. Ich habe immer zwei Jobs gehabt. Einmal angestellt und einmal ein Ingenieurbüro nebenbei. Das habe ich dann nachts gemacht, wie viele anderen Kollegen auch. Und was ich dann gesehen habe, was meine Arbeiter auf Baustellen geleistet haben und dann noch am Freitag bis Samstagabend gearbeitet haben, das Märchen vom fleißigen Deutschen ist vorbei.
Herr Druck, warum ist das denn so? Was hat sich denn da verändert?
Ganz einfach die Lebenseinstellung. Das geht schon bei den Schulkindern los. Ja, dann dieses, wenn ich schon das Wort Life Balance, ja, dann viele erben so viel, dass sie gar nicht mehr auf mehr Leistung angewiesen sind. Dann die allgemeine Einstellung zur Arbeit hat sich geändert. Da können Sie hinschauen, wo Sie wollen. Wenn Sie heute zu einem Arbeiter sagen, Mensch, bleib mal nur eine halbe Stunde da oder eine Stunde, dann ist die Arbeit fertig. Nee, der kommt am nächsten Tag und hängt sich dann nochmal 3 Stunden hin. Und das zieht sich durch fast alle Berufe. Schauen Sie mal die jungen Ärztinnen. Oder auch viele Chemiker und so, die arbeiten Halbtags. Sie wollen gar nicht mehr in der Arztpraxis, die gehen gleich in die Industrie mit Halbtagsstellen. Die Einstellung zur Arbeit hat sich ganz gewaltig geändert.
Die Einstellung zur Arbeit hat sich verändert. Herr Trog, vielen Dank für Ihre Meinung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Servus.
Herr Jungkunz, sehen Sie das auch so, die Einstellung zur Arbeit, die Haltung zur Arbeit, die hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten?
Da würde ich dem Hörer zustimmen, das hat sich absolut verändert. Das ist die Frage, ob es gut ist oder schlecht, und da sind wir fast schon bei einer philosophischen Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Ist es Arbeit, wie es lange bei uns galt und ja auch wichtig und richtig war in der Nachkriegszeit, anpacken, Wirtschaftswunder, oder ist es durch Arbeit ein gutes Leben finanzieren zu können? Und da liegt auch der springende Punkt. Ich kann mich natürlich freuen und finde es auch insgesamt einen guten Trend, wenn die Arbeitszeit sinkt. Es war ja immer der Kampf um kürzere Arbeitszeiten, aber es muss halt mit weniger Arbeit möglich sein, die soziale Sicherung so zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten wie früher mit mehr Arbeit. Und bisher ist es einigermaßen gelungen. Allmählich sind vielleicht Grenzen erreicht, wo man auch über Finanzierung von Sozialsystemen nachdenken muss. Aber insgesamt ist es, glaube ich, nicht per se schlecht, wenn die Deutschen ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben als früher.
Wie kriegen wir das denn wieder hin?
Spannende Frage. Also, das sind, glaube ich, die Unternehmen gefragt, die Arbeitsplätze bieten müssen, mehr denn je, die auch Freude machen, die keine Schinderei sind, die ein schönes Umfeld bieten. Also, da tun ja auch viele Firmen schon sehr viel, um einfach Freude an der Arbeit zu machen, die ja viele auch haben. Also, es ist schon so, dass in Deutschland viel gearbeitet wird, dass auch viele dranklotzen und viel schaffen. Wobei die Tendenz sich in der Tat verlagert hat. Also viele sagen, wir reichen 4 Stunden, ich möchte mal ein Sabbatjahr einlegen. Das sind schon Fragen, die von vielen jungen Leuten kommen, die, als ich jung war, vor 40 Jahren noch völlig undenkbar waren.
Ingo Warwas, Munderkingen ist der Ort, aus dem Sie anrufen. Herr Warwas, grüß Gott.
Grüß Gott zurück.
Munderkingen ist wo, damit wir das mal sagen?
In Württemberg, in der Nähe von Ulm.
Ah, sehr gut. Also freuen wir uns quasi auch aus Hörern aus dem benachbarten Sendegebiet sozusagen. Herr Warwas, Ihre Meinung, bringen wir mit mehr Arbeit die Wirtschaft wieder in Schwung?
Argument für mehr Arbeit. Die Arbeit wird nicht nur mehr, sie wird besser. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich einem Schmied zugefahren, der war ein zierlicher Mann, der hat von eigentlich immer gearbeitet. Dem habe ich zugefahren, die hatte das Gefühl, das Eisen weiß, wo es hin muss, wenn das geschmiedet wurde. Das ging, sowas habe ich nie mehr gesehen, dass es so konnte. Ich selbst bin jetzt 82, ich arbeite als Zahnarzt immer noch von Montag bis Samstag, und wenn ich weniger arbeiten würde, dann würde meine Arbeit schlechter. Ich habe noch 2 Kollegen, die sind jünger. Die arbeiten 4 Tage Woche, 32 Stunden. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann landen die Patienten bei mir. Das Gefühl, dass die Augen mögen etwas schlechter geworden sein, das Fingerspitzengefühl, hat sich in den Lauf von 54 Jahren verfeinert. Und das brauche ich. Mein Schüler in Ostpreußen, dem ich auch die Zahnmedizin beigebracht habe, sagt, wenn ich eine Woche nicht gearbeitet habe, habe ich Hände wie Holz. Er sagt, ich darf nicht so lange Pausen machen. Das ist mit einem Grund. Und Sinn der Arbeit, wenn eine Arbeit gelingt, wenn man einen Sinn dahinter sieht, dann tut es ja auch der Seele gut. Dann geht es mir gut. Natürlich. Mit meinen 82 geht es mir auch gut. Ja. Ich könnte Rente bekommen. Ich bekomme 1.400 Euro Rente, aber darauf bin ich nicht angewiesen. Und meine ganzen Klassenkameraden, die aufgehört haben zu arbeiten, denen geht es alle viel schlechter, die sind alle depressiver. Und mir geht es eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Sage ich jeden Tag meiner Frau. Und die arbeitet auch jeden Tag.
Ein Spaß. Also haben Sie eine glückliche Ehe, bedingt, weil Sie alle viel arbeiten. Das ist natürlich auch ein spannender Ansatz. Ja. Aber ich finde, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich den Aspekt extrem interessant finde. Mehr Arbeit bedeutet auch bessere Arbeit, weil man eben mehr Übung hat.
Ja. Herr Jungkunz. Von den Tennisspieler an, oder die Leute. Ja, die müssen üben, 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 üben. Auch von meinem Studium, die fleißigen, die Professoren geworden sind. Nur die wurden gut, die immer sehr viel gearbeitet haben. Nur die wurden gut.
Wie stehen Sie dann zu Teilzeitarbeit?
Was heißt Teilzeitarbeit? Da kann man nicht gut werden. Mit 30-Stunden-Woche wird ein Zahnarzt nicht perfekt. Es ist so.
Herr Jungkunz, können Sie dem was abgewinnen?
Es trifft vielleicht für solche Berufe zu, wie den erwähnten, also wie den Zahnarzt. Da macht viel die Routine aus, und je mehr man den Beruf auch mit Händen ausübt, desto besser wird man. Aber bei einem Fließbandjob oder bei Routinejobs sehe ich das eigentlich nicht. Das sind schon Jobs, die auch verschleißen, die man relativ schnell kann und wo die Arbeit leider eben oft nicht sinnerfüllend ist. Also ich gönne eben eine sinnerfüllende Arbeit. Ich habe sie zum Glück auch. Die macht Spaß und Freude. Nicht jeder hat sie. Und wenn da Menschen dann auf weniger Arbeit drängen und die auch durchsetzen, kann ich es nachvollziehen.
Darf ich auch noch argumentieren?
Ja, klar.
Meine Frau hat einen Bauernhof geerbt und den betreibe ich mit ihr zusammen immer noch, obwohl alle sagen, warum machst du das? Wir machen demnächst die Heuernte und da ist oft viel Arbeit, harte Arbeit. Und wenn dann die Ernte drin ist und wir haben es gerade noch mal geschafft, dann strahlt mit einem Tag wieder mal geschafft.
Ja, schon die Freude sozusagen am Gelingen. Ja, das ist etwas, was einen wirklich beflügelt.
Das ist das Entscheidende. Und die Arbeit gelingt nur, wenn man viel Übung macht. Wenn man nicht schafft, dann gelingt die Arbeit nicht. Das sehe ich bei meinen Mitarbeitern, die 30 Stunden schaffen, sind immer unzufrieden. Warum geht es bei dir, warum geht es bei uns nicht? Du bist 82, ich bin 37, warum geht es bei mir nicht?
Und was sagen denn, ein gewisser Neid. Was sagen denn die Kollegen da, wenn sie sagen, na dann arbeite halt mehr?
Da sagen sie, mir reicht es auch so.
Herr Wawers, vielen Dank für Ihre Meinung, liebe Grüße nach Württemberg. Einen schönen Sonntag für Sie noch.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Tschüss.
Hermine Stromer aus Nürnberg ist uns zugeschaltet. Frau Stromer, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Herzlich willkommen in der Sendung. Unsere Frage, bringt Mehrarbeit die Wirtschaft wieder in Schwung? Was meinen Sie?
Und vor allem, ich habe etwas zu sagen zum Eintritt ins Rentenalter. Mhm. Und zwar, ich bin 68 und bin vor einem Jahr in die Rente gegangen. Und ich arbeite auch weiterhin, weil in meiner Tätigkeit als in der Hauswirtschaft gibt's keine Nachfolger. Ich werde einfach gebraucht. Aber jetzt speziell mein Fall, und da gibt's auch viele, wir beziehen noch eine Witwenrente, weil unsere Ehepartner verstorben sind. Wir dürfen aber nicht mehr arbeiten, wir würden gerne, aber uns wird schlichtweg von der Rente dann abgezogen. Und ich finde, das ist eine Ungerechtigkeit.
Mhm. Herr Jungkunz, sollte da der Gesetzgeber genauer hinschauen, wenn jemand länger arbeiten will?
Ich denke schon, dass das die Punkte sind, wo man einfach flexibler werden muss und auch sowas attraktiver gestalten muss. Das zielt ja dann wieder in die Richtung dessen, was die FDP will. Arbeit im Alter attraktiver machen, dass eben mehr Menschen dazu bereit sind, länger zu arbeiten. Und das wäre schon ein Punkt, der dem Sozialsystem und den Kassen und vielleicht auch vielen Leuten gut tun würde.
Frau Stromer, Sie würden dann auch sagen, die Rente mit 63, das ist wirklich ein Auslaufmodell?
Das ist ein Auslaufmodell, genau, weil jeder, wie er drauf ist, gesundheitlich und vor allem, es geht auch darum, wie man es sich leisten kann, in die Rente zu gehen, würde auch länger arbeiten. Also ich habe viele Frauen oder ja, Frauen meistens dürfte, die würden länger arbeiten, die eben Witfrauen sind, aber sobald man mehr verdient, die sagen das Gleiche, dann wird es abgezogen. Also dann arbeitet man einfach nicht, obwohl man gebraucht wird.
Also ein Plädoyer für die freie Entscheidung, wie lange man arbeiten möchte und ein Appell an den Gesetzgeber, die Sozialversicherungssysteme entsprechend oder die Rentenberechnung entsprechend umzustellen.
Genau, ja, das ist so mein Anliegen.
Herr Jungkunz, Sie wollen was dazu sagen?
Nee, das war Zustimmung.
Okay. Auch das ist hier gerne gesehen. Ja. Frau Stromer, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Liebe Grüße nach Nürnberg.
Dankeschön, Ihnen auch. Dankeschön. Wiederhören.
Herr Jungkunz, wir haben vorhin über das Thema Überstunden auch gesprochen, steuerfreie Überstunden. Wie stehen denn Sie dazu? Ich habe gelesen, dass der Herr Lindner sich überlegt, ab der 41. Stunde, Wochenstunde sozusagen, das auf steuerfrei zu stellen. Ist das ein guter Ansatz?
Und da muss man auch differenziert drauf schauen. Viele Überstunden, und zwar über die Hälfte, werden momentan überhaupt nicht bezahlt. Die werden einfach so geleistet und sind quasi eingepreist von den Arbeitgebern. Also das müsste man dann natürlich auch ansprechen, dieses Thema, wer zahlt wie viel für Überstunden. Das hat der Herr Lindner nicht erwähnt. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, wie macht man Überstunden attraktiver. Die Zahl ist deutlich, deutlich gesunken. Das finden die einen gut, die anderen finden es schlecht. Also ich glaube schon auch, dass es da Flexibilität geben muss, dass Menschen, wenn sie länger arbeiten, dann auch den Anreiz dazu haben, um im Büro zu bleiben oder länger im Homeoffice. Da könnte sich was tun. Allerdings, wie gesagt, der Blick muss auf diese unbezahlten Überstunden fallen, wenn die nicht bezahlt werden. Das ist schon ein Problem, denke ich.
Das ist auch spannend. Da gab es diese Woche eine Meldung aus Griechenland. Da denkt man drüber nach, zum 1. Juli die 6-Tage-Woche einzuführen. Jeder kann das machen, selbst entscheiden, ob er das machen möchte. Und wichtig oder interessant, Arbeitgeber müssen für den 6. Tag 40% mehr Gehalt zahlen. Und fällt der 6. Tag dann auch noch auf einen Sonn- oder Feiertag, gibt es nochmal 75% obendrauf. Also das nenne ich mal einen Anreiz.
Das ist sicherlich ein Modell, das manche freuen wird, die dann da arbeiten können und wollen.
Norbert Czerwinski aus Friedrichshafen ist der nächste Anrufer bei uns in der Sendung. Grüß Gott, Herr Czerwinski.
Grüß Gott in die Runde.
Unser Thema, genau, Mehrarbeit, bringt das die Wirtschaft wieder in Schwung? Was ist Ihre Haltung dazu?
Ich würde gern ausschließlich zu dem Stichwort Rente etwas sagen. Vorab was die Vorredner auch schon angedeutet haben, alles, was freiwillig passiert, begrüße ich auch. Aber ich bin strikt dagegen, dass wieder jetzt diese Flötentöne gepfiffen werden, das Renteneintrittsalter in die gesetzliche Rente zu erhöhen, weil ja angeblich alle so gerne viel länger arbeiten. Ich bin strikt dagegen, denn es ist im Grunde genommen eine Rentenkürzung, eine versteckte für die Generation, die jetzt noch im Arbeitsleben steckt. Und deswegen bin ich auch dafür, die Rente wieder auf das klassische Alter von 65 Jahren zurückzudrehen, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Und dann bin ich auch noch dafür, dass endlich diese Gerechtigkeitslücke im Vergleich zu den Ruhestandsgehältern der Beamten in Angriff genommen wird. Es ist ein Skandal, dass Rentner von ihrem Endgehalt nur 49%, in Zukunft soll es ja noch weniger werden, bekommen, während die Beamten rund 75% ihres Endgehaltes erhalten als Ruhestandsgeld. Gegenfinanzierung, die Entwicklungshilfe, die sogenannte, und dann vor allem auch die völlig verfehlten Ausgaben für die illegalen Eindringlinge hier in unser Land.
Okay, das Thema mehr Rentengerechtigkeit schreibe ich mir auf, ist aber auch nicht das Thema, über das wir heute sprechen wollen, weil wir reden ja über das Thema Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit, Wochenarbeitszeit. Und da nehme ich gerne einen Punkt von Ihnen, Herr Czerwinski, mit in die Gesprächsrunde hier bei uns, nämlich, dass man das Renteneintrittsalter eigentlich wieder so ein bisschen runterschraubt, damit jeder in den Genuss einer abschlagsfreien Rente kommt zu einem vernünftigen Lebensabschnittszeit. Genau. Herr Jungkunz, was ist da Ihre Haltung? Gehen Sie da mit eher runter mit dem Renteneintrittsalter?
Wenn es finanzierbar wäre, würde ich mitgehen, aber ich glaube, es ist schwer zu machen. Wir müssen ja froh sein, wenn Menschen überhaupt das Alter von 65 im Arbeitsleben erreichen. Das werden weniger. Ich glaube, zuletzt ist die Zahl wieder gestiegen. Und die 67, auch da hängt es wieder von der Tätigkeit ab. Also wer eine Schreibtischtätigkeit hat, der kann die 67 leicht erreichen. Ich glaube nicht, dass eine Senkung jetzt wieder auf 65 durchrechenbar wäre. Und wenn, dann hätte sie wahrscheinlich wieder doch Kürzungen zur Folge, weil dann eben weniger Arbeitsvolumen für die Rente anfällt an Bewertung.
Also ein komplexes Thema. Nehmen wir noch vor den Schlagzeilen. Paulus Wambach, Illertissen, ist Ihr Anrufort. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen in die Runde. Ich komme von einer ganz anderen Ecke, und zwar von der katholischen Soziallehre. Ich möchte mal das unter diesen Primus Ossart von Nell Bräuning stellen, der ja die Rentenpolitik im Nachkriegszeitalter geprägt hat, unter Adenauer. Jetzt mein persönlicher Gedankengang zu dem ist aus der Praxis, ich bin in der katholischen Arbeitnehmerbewegung, selber gelernter Koch und Bäcker, 35 Jahre am Herd gestanden, nebenbei das Abitur nachgeholt und Theologie studiert. Ich bin seit ein paar Tagen 60 Jahre alt. Diesen Herrschaften, ich sage es jetzt mal wirklich Herrschaften von der FDP und die Leute, will ich mal ins Stammbuch schreiben, 16 Stunden, 20 Stunden an dem Herd stehen, Weihnachten arbeiten, Ostern arbeiten. Also man muss immer erst selber etwas erleben, bevor man darüber urteilen kann. Ich komme auch aus der Seelsorge, inzwischen bin ich tätig. Wie viele sind auch seelisch fertig? Wir müssen mal wieder ein bisschen in das geistige Leben gehen, nicht nur immer Materialismus und Wirtschaft. Ich könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber das sind nur mal so kurze Gedanken.
Ich verstehe. Also Sie halten, das habe ich verstanden, eigentlich überhaupt nichts von dem Vorstoß der FDP. Und Sie sagen, wir müssen auch auf einen anderen Punkt mal achten. Was macht Arbeit mit den Menschen? Wie viel kann man arbeiten? Wie viel kann man verarbeiten? Wie hoch ist die Belastung? Da ist ja das Stichwort Burnout ja auch immer eines, das gerne genommen wird. Herr Jungkunz, sind wir eigentlich so rum gesehen auf einem guten Weg, wenn wir eben nicht nach mehr Arbeit streben?
Im Prinzip schon. Wie gesagt, es muss halt finanzierbar sein. Und solche Schichten, wie der Herr jetzt anerwähnt hat, mit den 11, 12, 15 Stunden am Ofen, das sind natürlich Extremfälle. Die müssten ja der FDP sogar gefallen wahrscheinlich, wenn sich Leistung lohnen soll. Wobei dann halt die Frage nach der Bezahlung ist. Wer solche Schichten macht, muss auch ordentlich dafür entlohnt werden. Und das ist natürlich schon eine Situation, die extrem ist und auch belastend ist. Und ich glaube, da kann jeder froh sein, wenn es sowas eben nicht mehr gibt. Wenn in dem Fall Arbeit zurückgenommen wird auf ein menschenverträgliches, gutes Maß.
Herr Bambach hat es angesprochen, der FDP-Plan kommt bei ihm nicht an, so habe ich das verstanden. Warum macht die FDP denn das?
Sie fragen jetzt mich?
Ja, ich frage jetzt Sie. Entschuldigung, Herr Kunz.
Ja, ich denke wegen des Parteitags, wegen des Wahlkampfs. Sie will sich profilieren. Sie ist verzweifelt, weil sie nicht mit ihrem Uranliegen, Wirtschaftspartei zu sein, sich durchsetzen kann. Da gibt es auch Unruhe an der Basis. Das wurde artikuliert auf dem Parteitag. Aber sie steckt in der Sackgasse. Sie ist in der Koalition drin und sie weiß eigentlich nicht wirklich, wie sie rauskommen soll. Also da hat sie sich selbst in eine Lage manövriert, sich aufgeplustert mit Ankündigungen, die sie wahrscheinlich nicht durchsetzen wird können. Und dann ist das Echo an der Basis wahrscheinlich noch schlimmer.
Herr Wambach, Ihre Meinung, FDP, warum sehen Sie das ähnlich, dass sie das aus nur strategischen Gründen macht?
Ja klar, also das ist doch klar ersichtlich. Jeder will, Kramer wird auch seine Ware verkaufen und sein Klientel bedienen. Also ich bin noch nie ein FDP-Wähler gewesen etc., und ich möchte es einfach, ich gucke halt mir die Parteien oder die Leute immer so an, wie ihr Lebensweg war. Wir haben ja heute eine ganz andere Zeit. Früher hat man gesagt, erst eine Mischgabel in die Hand nehmen und dann kannst du mitreden. Und dieses Zeitalter haben wir ja leider vorbei. Aber ich will noch einen anderen Gedanken bringen, der mir noch gerade einfällt. Was hilft mir die Mehrarbeit und die Längerarbeit, wenn ich dann meine Rente und mein Geld im Alter zum Arzt tragen muss? Das darf man auch mal nicht vergessen. Da müssen wir auch mal wieder gegenfinanzieren.
Also der Aspekt sozusagen, dass man dann von seiner Rente oder von seiner arbeitsfreien Zeit am Ende des Lebens sozusagen auch wirklich noch was hat und es richtig schön genießen kann. Das ist sozusagen der Aspekt, den Sie jetzt hier noch bei uns zum Ende der ersten halben Stunde eingebracht haben.
Einen Satz sagen.
Ein letzter.
Zu dem Herrn, der vorher gesagt hat, mit den 75% Beamtenbezüge, der hat nicht recht. Mein Vater war auch Beamter, aber der hat von der Pension dann Steuern zahlen müssen. Das darf man auch nicht vergessen. Und seine Beihilfe in der Krankenkasse selber beitragen müssen. Also wir müssen davon zurecht. Da gab es ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil mit der Vorversteuerung der Rente, also, nur um das mal klarzustellen.
Danke für die Ergänzung, Herr Wambach. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und ja, wir gehen rein in die zweite Hälfte von Sonntags um 11 und hören Monika Schnitzer. Sie ist die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, also des Expertenrats, der die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Und Schnitzer kann der Forderung, an die Rente mit 63 ranzugehen, durchaus was abgewinnen, was sie in einem Interview mit dem BR sagte.
Die Rente mit 63 ist nicht zielführend, weil sie vor allen Dingen von Menschen genutzt wird, die durchschnittlich gut verdienen, überdurchschnittlich gesund sind. Wir haben deswegen im letzten Jahresgutachten vorgeschlagen, die Rente mit 63 zu reformieren und nur noch für solche Menschen zuzulassen, die Geringverdiener sind. Denn das sind die Menschen, die tatsächlich körperlich auch am stärksten belastet sind, typischerweise in Jobs sind, die man nicht so lange ausüben kann.
Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer im BR-Interview. Sie hält es also für sinnvoll, die Rente mit 63 zu reformieren. Das ist also noch eine Stimme zum Thema Rente mit 63 und dieser FDP-Forderung, daran ranzugehen. Jetzt begrüßen wir in unserer Sendung Reinhard Opel aus Giebelstadt. Herr Opel.
Ja, grüß Gott, hallo.
Grüß Gott. Bringt Mehrarbeit unsere Wirtschaft wieder in Schwung?
Also wenn der Herr Lindner vorschlägt, man soll mehr arbeiten oder die Lust auf die Arbeit soll wieder größer werden, dann müssen die Löhne auch entlastet werden. Wir sind im OECD-50-Schnitt weit überdurchschnittlich mit Abgaben für Lohnsteuer und Sozialabgaben. Da müssen wir müssen ja von 45% runter auf den Schnitt zu kommen, auf 26% runterkommen. Wie will das der Lindner refinanzieren? Dann mit der längeren Lebensarbeitszeit. Wir haben als gesetzliche Rentner 48% vom letzten Einkommen und in Österreich hat man vor 20 Jahren das Alterssystem reformiert. Man hat die Beamten und die gesetzlichen Rentner zusammengelegt und die kriegen jetzt, die gesetzliche Rente kriegt jetzt auch 70%. Und dann kann man auch ein bisschen länger schaffen, weil ich weiß, danach kommen ja 70% Altersgeld und bei uns sind viele froh, wenn sie früher aufhören können, weil sie haben ja eh nicht viel Geld übrig.
Herr Jungkunz, greifen wir das mal auf, also sprich Rentenreform, ähnlich wie in Österreich. Beamte müssen einzahlen, die Rentenniveaus sind dann angepasst. Warum traut man sich bei uns nicht an eine große Rentenreform ran?
Das ist ja eine Debatte, die wirklich schon seit Jahrzehnten geführt wird. Was macht man mit den Beamten und den Pensionen? Nie hat sich jemand herangewagt. Das wäre eine Riesenkiste, die wahrscheinlich sinnvoll wäre, aber keiner wagt es, da ranzugehen. Es würde sich viel ändern, auch was dann Dienstverhältnisse angeht, natürlich Beamtenpflichten. Das wäre wirklich eine grundlegende Reform des Staates, die mit Blick auf die Altersversorgung, denke ich, sinnvoll wäre, aber viele andere Punkte auch noch berücksichtigen müsste. Und deswegen wagt sich da, glaube ich, niemand heran. Das andere, was der Herr Opel angesprochen hat, ist die Höhe der Abgaben, die bei uns wirklich extrem hoch ist. Also da gibt es kaum ein Land, was höher ist. Und da könnte man schon überlegen, wie man da rangeht, um da eben dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten mehr netto von ihrem Brutto übrig haben. Genau. Und da gibt es schon Schritte, die man überlegen könnte, die aber dann zum Teil wahrscheinlich der FDP nicht passen, wenn man überlegt, eventuell an die Vermögensbesteuerung heranzugehen und da die Vermögenden mehr zum Erhalt des Sozialsystems beitragen zu lassen. Genau, solche Dinge, wo natürlich die FDP natürlich abwinkt und viele andere auch. Also das ist auch ein heißes Eisen, das man aber, glaube ich, eher schmieden könnte als die Kiste mit den Beamten, die, puh, da müsste man schon eine riesengroße Koalition auf den Weg bringen.
Mehr netto vom Brutto. Herr Opel, glauben Sie, das Geld ist das Einzige, warum wir nicht länger arbeiten wollen?
Also ich persönlich schaffe jetzt seit 44,5 Jahren, bin seit einem halben Jahr krank zu Hause und in einem halben Jahr wäre ich 63 und da werde ich die Rente mit 63 beantragen, auch mit Verlusten, aber was ist mir wichtiger, 100-150 Euro mehr jeden Monat, da muss ich halt ein bisschen Spaß, verzichte ich gerne drauf, da muss ich ein bisschen sparsamer leben, aber meine Gesundheit, wenn ich 5 Jahre dann länger lebe, habe ich viel mehr von der Rente als wie vorher.
Herr Opel, ich danke Ihnen vielmals für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Schönen Tag. Tschüss.
Christian Steinpichler aus München, der nächste Anrufer bei uns in der Sendung. Herr Steinpichler, grüß Gott.
Schönen guten Tag. Hallo.
Wir sprechen über, bringt Mehrarbeit die Wirtschaft wieder in Schwung? Was meinen Sie?
Ja, also die kurze, konkrete Antwort dazu lautet, ich glaube ja. Die Maßnahmen, mit denen man das erreichen kann, sind sicher vielfältiger Natur. Wir reden heute ja schwerpunktmäßig über die Rente. Bei der Rente, denke ich, sollte man unterscheiden zwischen Dingen, die man umsetzen muss, um die Rente zu reformieren, und Dingen, wo man Anreize schafft, die Leute länger in der Arbeit zu halten. Zum Thema, was muss man machen? Der Vorvorredner hat Neil Bröning zitiert. Das war nun einer derjenigen, die die Rentenreform unter Adenauer, 56 glaube ich war es, tatsächlich mitgestaltet hat. Das war aber auch einer derjenigen, die, obgleich er die Arbeitnehmerseite vertreten hat in dieser ganzen Reform, schon darauf hingewiesen hat, dass wir ein Thema mit der Reproduktion haben. Wir kriegen, schon damals war klar, dass demografische Faktoren zu einer Belastung unserer bruttolohndynamischen Rente, die ja umlagefinanziert ist, werden kann, wenn die Menschen nicht genug Kinder bekommen. Weshalb und man hat damals schon Adenauer vorgeworfen, dass er das System nicht gänzlich umgesetzt hat, das von Professor Schreiber ja stammt, der gesagt hat, die Leute, die keine...
Nicht zu theoretisch werden, Herr Steinpichler. Was lernen wir für heute? Zu theoretisch, okay. Theoretisch. Also was lernen wir für heute?
Wir lernen, okay, ein Problem ist, die Leute werden älter und die älter werden, werden mehr. Das heißt, das ist ein Mussfaktor. Wir müssen die Renten, das Renteneintrittsalter anpassen an die gestiegene Lebenserwartung. Die andere Frage ist, wie schaffen wir Anreize, damit die Leute trotzdem arbeiten? Da gäbe es viele Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Man kann den Leuten sagen, okay, wenn ihr arbeitet, bekommt ihr trotzdem einen Teil eurer Rente und das, was ihr arbeitet, wird freigestellt oder begünstigt von Renten, von der Verbeitragung und von der Versteuerung. Das wären zwei Maßnahmen, und dass man auf den Einzelfall schaut, ja, dass man den Leuten die Möglichkeiten gibt, zu arbeiten, trotz Renteneintritts, das mit den entsprechenden Anreizen versieht, die allen zugutekommt.
Also den individuellen Fall betrachten, Herr Jungkunz?
Das ist ja das Thema, was wir vorhin schon besprochen hatten. Da bin ich für möglichst viel Flexibilisierung, wenn sie sich durchsetzen lässt von der Bürokratie, weil eben, da bin ich voll bei dem Anrufer, da muss mehr geschehen, um das attraktiver zu machen, dass Menschen, die wollen, auch länger zu günstigen Konditionen arbeiten können.
Herr Steinpichler, wir reden nicht nur über die Rente mit 63, sondern auch über Überstunden. Wie sieht es denn da aus? Denken Sie, dass wir wieder mehr Spaß an der Überstunde haben sollten?
Auch das kann ich nur befürworten. Ich bin selber Arbeitgeber. Ich habe zwar nur 30 Arbeitnehmer bei mir, aber ich weiß, dass die Leute teilweise auf jeden Fall in die Überstunden gehen würden, wenn es entsprechende Anreize gäbe, finanzieller Natur. Auch das spricht, wir brauchen insgesamt in Deutschland eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Arbeitsbedingungen. Und das gehört dazu. Das ist ein Element.
Das heißt, Sie sind Arbeitgeber. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Ich bin Rechtsanwalt und habe eine Kanzlei, die bei mir sitzen.
Und Sie sagen, Ihre Mitarbeiter würden gerne Überstunden machen, wenn das finanziell interessant wäre. Das heißt, aktuell sagen Sie eher, na, Überstunden, Herr Steinpichler, lieber Chef, nee, können wir es nicht morgen machen?
Es ist sehr individuell. Auch ich zeichne mich als Arbeitgeber dadurch aus, dass ich auf die individuellen Bedürfnisse eingehe. Überstunden dürfen dann im Homeoffice Arbeit abgearbeitet werden und. Also bearbeitet werden. Das heißt, ich habe eine Größe, die es mir erlaubt, es wirklich sehr flexibel und sehr individuell zu handhaben. Aber grundsätzlich halte ich das Instrumentarium eines finanziellen Anreizes, indem man Überstunden steuerfrei oder steuerbegünstigt stellt, durchaus für sinnvoll.
Also mehr Flexibilität, ein Plädoyer, das sich genau genommen auch hier durch die Sendung zieht. Das hört man immer wieder bei den Anrufern. Herr Steinpichler, ich danke Ihnen vielmals für Ihren Anruf.
Auf Wiedersehen. Danke auch, vielen Dank. Wiederschauen.
Herr Jungkunz, das scheint das große Thema zu sein. Flexibilität.
Mhm. Kontra Bürokratie und Bürokratieabbau. Das ist ja auch so ein großes Thema, was jetzt viel diskutiert wird, was viel angefordert wird, Bürokratieabbau. Und man sieht dann im Detail, wie schwierig es ist und wie beharrlich die Bremser sind. Also da ist wirklich viel im Argen, da müsste viel geschehen. Ob es gelingt, ich weiß es nicht. Es ist ja auch ein Thema, was seit Jahrzehnten diskutiert wird. Stoiber war mal nach seiner Zeit als Ministerpräsident ja Bürokratieabbaubeauftragter für die EU und hat dann selbst voller Schrecken festgestellt, was da alles an bürokratischen Mühlen einfach so beharrlich mahlt, dass es kaum einzugrenzen ist, wobei es natürlich schon überfällig wäre. Also wir sind völlig überreguliert in vielen Dingen, da müsste was geschehen, aber momentan hat man eher den Eindruck, und ich glaube, es lässt sich auch verfolgen, dass es noch mehr Regelungen werden und ganz wenig abgebaut wird.
Bürokratieabbau, Rente mit 63, wir haben jetzt schon über viele Punkte gesprochen, wo wir sagen, da müsste, oder wo Sie sagen, da bräuchte es eigentlich eine Reform, da müsste aufgeräumt werden. Warum geht da niemand ran? Schielen alle Parteien, egal welcher Couleur, eigentlich nur auf die nächste Wahl?
Momentan schon. Also wir sind ja relativ nahe schon dran, muss man leider sagen. Die Wahlkampfformationen bilden sich schon auch angesichts der Wahlen in diesem Jahr, Europawahl und Landtagswahlen im Osten. Der FDP-Parteitag war schon so eine Art Wahlparteitag. Die CSU hat ja auch getagt am Wochenende. Von der AfD will ich jetzt lieber mal gar nicht reden. Die formieren sich alle schon mit Blick auf die Wahlkämpfe und legen, glaube ich, keine großen Projekte mehr auf. Die FDP hat ihre Positionen jetzt festgezurrt, auch mit Blick auf die Union als möglichen künftigen Partner. Und ja, steckt halt in dieser Koalition fest. Die Positionen sind dort wirklich zum Teil diametral entgegengesetzt. Einig sind sie sich ja, dass eigentlich was passieren müsste. Das sagt Habeck und sagt auch Lindner. Scholz sogar auch in letzter Zeit, dass man Reformen bräuchte, in geringem Umfang. Und vielleicht kommen sie dann auch zusammen, weil ich glaube, die Ampel hat nur dann den Hauch einer Chance auf Wiederwahl. Die Chancen sind ja, glaube ich, denkbar gering momentan. Wenn sie wirklich so einen wirtschaftlichen Mini-Aufschwung hinkriegen würde, momentan entspannen sich die Wirtschaftszahlen ja leicht, könnte was werden mit einem kleinen Boom, aber da müssten sie halt einig sein und gemeinsam Weichen stellen, ob sie dazu die Kraft und den Willen haben. Da wachsen halt leider die Zweifel.
Aber hat die FDP nicht jetzt mit diesem Antrag die Latte so hoch gehängt, dass man sagen muss, naja, jetzt muss daraus was folgen und wenn nicht, warum habt ihr euch denn aufgeplustert, wenn am Schluss nichts mehr rauskommt?
Ja, das ist das Problem, das sich Herr Lindner jetzt selbst gestellt hat, finde ich, weil es gibt keine gute Lösung für ihn. Er wird natürlich nur einen minimalen Teil der Forderungen umsetzen können. Da kann er dann vielleicht versuchen, sich als Antreiber für kleine Reformen feiern zu lassen. Wäre ja auch okay. Aber dieses Paket, was jetzt vorgelegt worden ist, das ist klar und das ist ja auch von der Union richtig eingeschätzt worden, ist in der Koalition nicht durchsetzbar. Vielleicht in der Koalition mit der Union, wobei ich auch da Fragezeichen hätte, ob beim Sozialabbau die Union bei vielen Punkten wirklich mitmachen kann. Also da ist die FDP in einer Sackgasse, die sie selbst aufgestellt hat, gelandet. Sie fordert viel und kann wenig erreichen und hat aber auch keine Option, jetzt die Ampel zu verlassen, weil sonst stünde sie bei Null. Es gäbe keine Möglichkeit, Neuwahlen leicht herbeizuführen, anders als 1982 bei dem Lambsdorff-Papier, das ja jetzt manchmal verglichen wird, aber das war eine andere Situation. Da konnte die FDP wechseln und es kam ja damals auch zum Regierungswechsel. Die Option hat sie heute nicht.
Genau, 83, Bundeskanzler Helmut Schmidt war 82 noch dran, genau, und 83 dann, glaube ich, um den Dreh herum.
82 war beides. Ja.
Klaus Finkler aus Kelheim ist bei uns in der Sendung.
Ja, hallo.
Ja, grüß Gott. Kurze Schrecksekunde. Bringt denn Mehrarbeit die Wirtschaft in Schwung?
Im Prinzip ja. Aber Mehrarbeit und Überstunden können aus meiner Sicht immer nur kurzfristige Maßnahmen sein. Das ist keine Maßnahme, mit der ich, anhaltend und längerfristig eine Situation umdrehe. Es müssen andere Anreize geschaffen werden. Es müssen vor allen Dingen andere Rezepte entwickelt werden, die kreativer sind als einfach, wenn wir mehr Arbeitskräfte brauchen, müssen die da sind, mehr arbeiten, müssen länger arbeiten. Das ist ein bisschen zu primitiv, das ist nicht kreativ,
ist
mir zu billig.
Ja, an was denken Sie da, Herr Finkler, wenn Sie von anderen Rezepten sprechen, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen?
Ja, also es war gerade auch von Herrn Junkunz bereits angesprochen, Bürokratieabbau. Wir haben die Tage, haben wir gelesen, zum Beispiel im Gesundheitswesen ist Deutschland, wir brauchen nicht 10.000 neue Pfleger und Krankenschwestern und Ärzte, sondern wir sind völlig überbürokratisiert. Das zieht sich durch in unseren Verwaltungen, in unseren Strukturen und wir würden sehr viel Potenzial freisetzen, wenn wir das endlich ernsthaft in Angriff nehmen würden. Das ist ein Ansatzpunkt. Ein zweiter Ansatzpunkt erkenne ich aus meiner Tätigkeit, dass ich Migranten bei Behördendingen helfe. Es ist unwahrscheinlich aufwendig, hier diese Migranten zum Beispiel in Arbeit zu bringen, weil allein die Anerkennung eines Zeugnisses, einer Ausbildung Monate braucht. So viele Monate. Die Leute würden gerne arbeiten, zumindest die, die ich betreue, würden gerne arbeiten. Sie warten verzweifelt auf den Bescheid, dass ihr Abschluss anerkannt wird. Warum gelingt uns das nicht?
Wobei ich da glaube, Herr Finkler, da ist ein bisschen was in Bewegung. Herr Junkunz, berichtigen Sie mich. Ich glaube, die Abschlüsse, die im Ausland gemacht wurden, sollen künftig schneller anerkannt werden. Zum Teil kann man, glaube ich, die auch erst, wenn man in Deutschland ist, anerkennen lassen, um sich dann hier auf Stellensuche zu gehen. Ich glaube,
Das ist jetzt Teil dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, genau. Glaube ich. Da sind einige Erleichterungen beschlossen worden. Ob es reicht, weiß ich nicht. Manchmal werden ja immer noch die Falschen abgeschoben, die eigentlich hier Arbeit hätten und allseits integriert sind. Und andere, die schlecht integriert sind, bleiben hier. Also da gäbe es schon auch noch einiges zu tun.
Also Bürokratieabbau, Herr Finkler, dann ausländische Fachkräfte, Zeugnisse leichter anerkennen. Das wären Ihre beiden Rezepte, wo Sie sagen, ja, da kann ich mitgehen und so kriegen wir die Wirtschaft wieder auf Vordermann.
Ja, also Überstunden prinzipiell ja. Wenn die Firma ein vernünftiges Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat, wird sich keiner weigern, über eine begrenzte Zeit Überstunden zu leisten. Dass das kein Rezept sein kann über Jahre, ist auch klar.
Herr Finkler, vielen Dank. Liebe Grüße nach Kelheim.
Dankeschön.
Herr Junkunz, Herr Finkler hat angesprochen, gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da ist ja auch, wenn ich eine Studie richtig gelesen habe, auch einiges im Argen. Und zwar, ich muss die Zahl suchen, ich glaube, über 80% sagen, dass sie keine oder nur eine geringe Bindung für ihre Arbeit empfinden. Das ist ja auch schon im Prinzip ein Punkt, der dramatisch ist.
Das ist eine erschreckende Zahl, die habe ich auch vor kurzem mit wirklich Staunen registriert, weil es eine sehr, sehr hohe Quote ist von Leuten, die dann ja offenbar ungern ihren Job machen, die am Sonntagabend schon Albträume haben, weil sie am Montag wieder ins Büro oder in die Firma müssen. Wenn das wirklich so ist und die Umfrage scheint ja glaubwürdig, dann sind wirklich die Firmen schon gefragt, da mal zu überlegen, oder manche Firmen, nicht alle, was machen sie da falsch, warum kommen Menschen ungern, wie ist es mit dem Klima am Arbeitsplatz, gehen die Vorgesetzten gut mit ihrem Personal um? Und da liegt, glaube ich, in vielen Betrieben schon noch manches im Argen, wo man mit relativ einfachen Mitteln, die auch gar nichts kosten, für ein besseres Klima in den Betrieben sorgen könnte. Und das kostet nichts.
Kann es auch sein, dass viele Mitarbeiter sozusagen verunsichert sind, weil sich ja manche Entwicklungen ja auch rasant vollziehen. Ich sag mal KI, ja. Digitalisierung, auch das Homeoffice, würde ich mal so kritisch anmerken, ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, na, da geht die soziale Bindung, also dieser Plausch mal am Kaffeeautomaten, das findet einfach nicht mehr statt.
Ja, da ist die Arbeitswelt wie schon immer in Bewegung, momentan sehr rasant. Da hat Corona hat die Pandemie natürlich einen Riesensprung gebracht mit Dingen, die vorher unvorstellbar gewesen wären. Also dass so viele Menschen wie jetzt im Homeoffice sind, ja, hat sich keiner denken können und hätte wahrscheinlich auch kein Arbeitgeber mitgemacht. Inzwischen geht ja da der Trend auch schon wieder leicht zurück, dass man sagt, es ist, wie Sie schon gesagt haben, gut, wenn die Menschen zumindest ab und zu mal im Büro sind, um auch Kontakt zu haben, was ja wirklich auch extrem wichtig ist. Also der Plausch in der Kaffeeküche, wo man mal auf gute Ideen kommt, die man im Homeoffice allein nicht hätte, der fehlt oft schon. Also ich stelle das auch bei mir fest, wo ich ziemlich oft im Homeoffice arbeite. Es ist schon gut, mal wieder unter Kolleginnen zu sein.
Martina Wenter aus Traunstein ist die nächste Anruferin bei uns in der Sendung. Frau Wenter, grüß Gott.
Grüß Gott, guten Tag. Ja, toll, dass ich durchgekommen bin. Ich vermisse in der ganzen Diskussion so ein bisschen die weibliche Perspektive. Also wir haben jetzt schon viele Hörer gehört, wenig Hörerinnen. Und ja, ich glaube, wenn wir über Überstunden sprechen, also Rente, ich bin 86 geboren, Rente ist jetzt bei mir nur ein bisschen weiter weg. Aber gerade wenn wir über Überstunden sprechen, finde ich es schwierig, wenn wir gerade als Frauen viele andere Aufgaben nebenbei nur haben. Es wäre schön, wenn alles 50-50 aufgeteilt wäre in Familien, in Partnerschaften, ist aber nicht die Realität. Und so bleibt viel Care-Arbeit an vielen Frauen hängen, die in der ganzen Diskussion gar nicht abgebildet wird und die auch eine Wirtschaftsleistung ist. Also nicht nur Pflege von Kindern oder Betreuung von Kindern, auch Pflege von erkrankten älteren Angehörigen, Haushaltstätigkeiten, ehrenamtliche Arbeiten. Das ist alles in der Diskussion gar nicht drin. Und unter dem Lichte ist es oft gar nicht möglich, mehr Stunden oder Überstunden zu leisten, weil alle anderen Aufgaben, die Frauen zu erledigen, ja sonst einfach hinten runterfallen.
Herr Jungkunz, schauen wir dazu einseitig auf das Thema?
Das zeigt zumindest jetzt der Blick auf die Zahlen, die ich eingangs erwähnt hatte, dass insgesamt die Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland gestiegen ist. Also dass Deutschland noch nie so ein hohes Arbeitsvolumen hatte wie momentan, aber dass die Zahl der Arbeitskräfte noch mehr gestiegen ist. Und das liegt eben daran, dass viele Frauen jetzt erwerbstätig sind, zum Teil, weil sie es möchten, zum Teil, weil das Einkommen nur des Mannes nicht ausreicht. Und da gibt es natürlich viele Situationen, wo Teilzeit oder reduzierte Arbeitszeiten einfach notwendig sind, buchstäblich, weil diese Care-Arbeit, die die Anruferin erwähnt hat, gemacht werden muss. Und sie wird in der Regel von den Frauen gemacht. Das ist sicherlich so.
Frau Wetter, wir haben einen ganz jungen Zuhörer noch im Hintergrund, glaube ich, gell?
Ja, der hört nicht wirklich zu. Der ist sehr gelangweilt, dass die Mama keine Zeit hat. Aber genau das ist das, was ich meine. Man kann ja nicht einmal in Ruhe telefonieren. Nee, aber was halt schon wichtig ist, also ich habe jetzt großes Glück, ich habe einen einigermaßen flexiblen Arbeitgeber. Ich darf einen Teil meiner Arbeitszeit im Homeoffice verbringen, weil ich heute eineinhalb Stunden einfache Pendelzeit habe zu mir zum Arbeitgeber, habe Gleitzeit, also das ist schon alles ganz nett. Trotzdem habe ich Unterstützung im Haushalt durch eine Haushaltshilfe, die einmal in der Woche einfach zum Putzen kommt. Aber die kriegt jetzt von uns natürlich viel Geld, aber das muss sie natürlich auch lohnen. Das heißt, mein Partner und ich, wir müssen genug verdienen, damit wir jemanden für vernünftiges Einkommen anstellen können. Die Alternative ist das, dass man halt auch, wenn man sich dann Unterstützung holt in Form von einer Nanny, Haushaltshilfe, dann schafft man ja wieder einen Niedriglohnsektor, den wir eigentlich ja auch nicht haben wollen. Also dann wird das Problem von gut verdienenden Familien an schlechter verdienende Personen weitergegeben und auch diese Aufgaben machen ja meistens Frauen. Also wir sind in dem Bereich, und das nehme ich der FDP ehrlich gesagt der übel, dass die letztlich da auch sexistisch handeln, wenn die fordern mehr Überstunden später in Rente, das geht alles auf Kosten von Frauen.
Frau Wenter, vielen Dank für Ihren Impuls und jetzt bitte zurück zum Kind. Das freut sich schon, wenn die Mama wieder da ist. Auf Wiederhören.
Genau, danke, Wiederhören.
Herr Jungkunz, ganz kurz noch zum Abschluss. Was bleibt denn am Ende von diesem FDP-Papier übrig?
Wenig, bis auf das Ausrufezeichen, das die FDP in der Ampel gesetzt hat. Unübersehbar, das war Thema die ganze Woche, wurde entsprechend eingeordnet. Jetzt ist die Regierungsarbeit gefragt. Spannend wird die Aufstellung des Haushalts 2025, wo viele rot-grün geführte Ministerien schon mit riesen Wunschzetteln an den Finanzminister herangetreten sind, der aber sparen will, sparen muss. Und dann natürlich auch einiges von dem selbst umsetzen könnte, was er jetzt angekündigt hat. Also da ist er dann selbst auf dem Prüfstand, ob er zumindest einen Teil der Reformen durch Verhandlungen mit den Koalitionspartnern da auf den Weg bringen kann. Da wird es dann spannend. Momentan wird nicht viel passieren, außer Debatten.
Vielen Dank, Herr Jungkunz. Das war's in Sonntags um 11. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Anrufen. Und auch nochmal Dankeschön an Alexander Jungkunz von den Nürnberger Nachrichten. Nächste Woche gehen wir auf Tour. Wir sind mit unserem Sonntags um 11 Team in Würzburg und fragen der Klimawandel und die Folgen, was tun gegen den Wassermangel in Unterfranken. Und noch dies, ab morgen neu bei uns im Programm die Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Die gibt es ab sofort zweimal die Woche, immer montags und donnerstags von 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Sie ist Teil unseres neuen Abendprogramms, den die Infowellen der ARD gemeinsam produzieren. Morgen um 20.15 Uhr die erste Sendung mit dem Titel Immer Ärger in der Ampel, wie viel Streit verträgt die Demokratie? Wir laden Sie ein, mitzumachen. Alle Infos, auch die Telefonnummer, die gibt es im Netz unter www.mitreden.ard.de. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.